diese Dschungelluft einatmen, das Grün riechen. Da tritt man aus der Tür raus und sieht direkt einfach den Dschungel. Und dann hat man das Erlebnis, das man auf den Seychellen kriegen kann. Dass man an so einen Strand fährt und den für sich hat. Wirklich so einen ganzen weißen Sandstrand und den kann man dann alleine genießen. Da gibt's Mantas, Schildkröten. Ich habe bei einem Schnorchelausflug bei 35 Meeresschildkröten aufgehört zu zählen. Da ist Leben an jeder Stelle. Da springt man ins Wasser und sieht zu 100% irgendein interessantes Tier. Da weiß man einfach, okay, jetzt ist die Anreise vorbei und ich bin wirklich auf den Seychellen angekommen.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft. Alle zwei Wochen nehmen wir euch hier mit an besondere Orte dieser Welt, mit Geschichten, die hinter den Postkartenmotiven liegen und mit Menschen, die diese Orte wirklich kennen. Und heute haben wir einen solchen Menschen für euch parat, und zwar im Hinblick auf die Seychellen. Die Seychellen, das ist ein Archipel im Indischen Ozean, das für viele der Inbegriff eines Inselparadieses ist. Und wie wir gleich erfahren werden, entspricht das auch tatsächlich der Wahrheit. Doch über das türkisblaue Wasser und die wunderbaren Granitfelsen hinaus gibt es dort auch eine spannende Kultur, die ganz, ganz tief verwurzelt ist. Es gibt eine eigene Sprache und es gibt ein Lebensgefühl, das entschleunigt und verbindet. Ja, und unser heutiger Gast wird uns von alledem erzählen, Philipp Dare. Er ist der Sohn einer Seychellois, er ist Mitautor des Dumont-Reiseführers Seychellen und er ist Ethnologe. Und darüber hinaus arbeitet er bei Trauminsel Reisen. Das ist ein auf die Region spezialisierter Reiseveranstalter. Also er kennt sich wirklich aus ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln heraus. Er hat selbst sogar einen Teil seiner Kindheit auf den Seychellen verbracht, bei seinen Großeltern, direkt am Strand von Mahé. Er kennt das Leben dort also nicht nur von außen, sondern vor allem auch von innen. Die Gerüche, das Miteinander, die Natur. Und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Gespräch und damit geht es jetzt los. Und damit herzlich willkommen, lieber Philipp, bei den Edelweiss Travel Tales. Hallo, hallo.
Hallo, danke, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich und ich freue mich, über diese Seychellen zu sprechen.
Ich mich auch. Und ich habe gerade schon gehört, wir haben gerade schon ein bisschen geplaudert, dass du dich mit genau diesem Thema dieser Tage auch intensiv beschäftigst. Du arbeitest jetzt gerade dieser Tage an eurem neuen Seychellen-Reiseführer am Update.
Genau, ich update gerade den Seychellen-Reiseführer, den Dumont richtig reisen. Bin ich jetzt gerade dran und besser da quasi aus die Dinge, die sich verändert haben, die Dinge, die neu dazugekommen sind.
Was ist gerade so das Thema heute, gestern, morgen, mit dem du dich beschäftigst? Wo bist du gerade gedanklich?
Also jetzt gerade, gestern und heute habe ich mich vor allem mit dem Naturschutz beschäftigt. Das ist auf den Seychellen schon lange ein großes Thema, ist jetzt gerade ein sehr großes Thema, weil sehr viel gemacht wird.
Ja.
Da ist in den letzten 5 Jahren viel passiert, viel gemacht worden.
Spannend, da werde ich dich bestimmt gleich nochmal drauf ansprechen. Schön, dass du dir dann mitten aus diesem Deep Dive Seychellen-Reiseführer jetzt ein bisschen Zeit auch für uns nimmst. Aber wunderbar, du bist also wirklich voll im Thema, bist gerade auch im Seychellen. Seychellen-Vibe. Wie ist es denn, wenn du jetzt mal die Augen schließen würdest zu Beginn unseres Gesprächs und an die Seychellen denkst? Welches innere Bild erscheint dir da zuerst? Seychellen. Du als Experte, der sich mit diesem Land schon seit vielen, vielen Jahren intensiv beschäftigt, dort ja auch viel Zeit verbracht hat.
Also was der zentrale, der schönste Ort ist, die Seychellen sind natürlich berühmt für ihre Strände. Und was mir vor den Augen erscheint, ist so ein Blick durch den Grünstreifen, durch das Grün am Strand, auf den Strand, aufs Meer raus. Das erscheint sofort und das Meer glitzert. Das ist ein wunderschönes Bild, das mir da kommt.
Und ist das ein konkreter Grünstreifen, ein konkreter Strand oder ist das eine Szenerie, wie man sie eben an ganz vielen Orten auf den Seychellen findet?
Für mich persönlich ist das ein direkter Blick auf den Strand Anse La Mouche. Das ist ein relativ wenig besuchter Strand im Süden der Seychellen, an dem ich viel Zeit in meiner Kindheit verbracht habe, an dem meine Großeltern gelebt haben, mein Großvater auch immer noch lebt. Und das ist für mich der Heimatort schlechthin.
Was passiert da an diesem Strand? Ist das ein ganz einsamer, weißer Sandstrand, wie man ihn sich vorstellt? Eigentlich nichts außer ein paar Krabben? Oder ist das eher zivilisationsnah? Ist da eine Ortschaft in der Nähe? Wie können wir uns diesen Strand vorstellen?
Also der Strand ist an einem Dorf. Ja. Also viele der Dörfer der Seychellen sind an den Stränden. Und trotzdem ist der Strand, je nachdem, ob man jetzt sagt, man ist unter der Woche oder am Wochenende, wenn wir jetzt sagen, unter der Woche ist es einfach wirklich dieser einsame, verlassene Strand. Man sieht vielleicht in der Ferne 2, 3 Touristengrüppchen, die da auf ihren Strandtüchern liegen. Aber sonst ist da wirklich, wirklich Stille und nichts. Wenn man sich jetzt das Gleiche am Wochenende vorstellt, dann ist da Leben. Am Wochenende, wenn die Seychellen frei haben, dann wird da gegrillt, dann sind da Familienfeste, dann wird da am Strand Fußball gespielt. Also es ist wirklich total abhängig vom Wochentag, wie dieser Strand aussieht.
Aber es klingt so, also zumindest am Wochenende, dass Strände schon auch ein wichtiger Teil des Alltags der Menschen sind. Also ähnlich wie vielleicht, ich lebe in New York, hier unsere Parks sind am Wochenende natürlich rappelvoll, da wird gegrillt, gespielt, gemacht, getan, gepicknickt. Das ist dann wahrscheinlich die Entsprechung der Strand auf den Seychellen.
Ja, also der Strand ist der Mittelpunkt des sozialen Lebens. Also man trifft sich am Strand, man trinkt am Strand, man grillt am Strand, also der Strand ist an sich der Dorfplatz, der Ort, an dem sich versammelt wird. Also auch Feiern werden am Strand gemacht. Alles findet eigentlich am Strand statt. Mit der Besonderheit am Strand, also nicht im Wasser, sondern am Strand, wirklich an Land. Die Seychellen an sich gehen nicht baden.
Gar
das
nicht?
Das ist gar, also
ja, Ausnahmen gibt's immer.
Gar nicht.
Ja,
okay. Also die älteren Generationen, die haben oft noch gar nicht schwimmen gelernt oder sowas. Also für die ist das was ganz Absurdes. Das Meer ist ein Arbeitsplatz. Im Meer wird gefischt. Im Meer wird vielleicht mal von Insel zu Insel gereist, aber das ist jetzt kein Ort, an dem man seine Zeit verbringt. Da gibt's Haie. So denkt der Seychellen, da gibt's Haie, da gibt's Rochen, das ist ein gefährlicher Ort. Die jüngeren Leute, die sind natürlich damit aufgewachsen, dass es Touristen gibt, die wirklich sehr gerne ins Meer gehen und da ihren Spaß haben. Da kommt es öfters mal vor, dass die Leute ins Meer gehen und dort auch spielen oder auch die mit den Kindern und so, also dass ihnen das Schwimmen von jung an beigebracht wird und das auch genossen wird. Aber bei den älteren Leuten ist das was ganz Seltsames. Also ich habe einen Jugendfreund, mit dem ich, wenn ich dort bin, immer viel Zeit verbringe. Und den habe ich das letzte Mal, als ich dort war, dazu gebracht, nachts bei Mondschein baden zu gehen. Und das war für ihn wirklich das Gruseligste, was er je getan hat.
Das Abenteuer seines Lebens.
Das war wirklich vollkommen verrückt, dass ich, also ich mache das regelmäßig, aber nachts baden gehen, das ist ein sehr schönes Erlebnis. Aber für ihn war das ja, sind da jetzt nicht irgendwie wilde Raubtiere im Wasser, die mich angreifen könnten. Und ich habe ihn ganz beruhigt. Nein, das ist ganz entspannt. Und er war dann total begeistert, wie schön das ist, eigentlich da im Meer baden zu gehen.
Ist interessant, wie würdest du das erklären, diese Furcht vor dem Ozean? Ich meine, ist ja vielleicht, wenn man jetzt ein paar hundert Jahre zurückgeht, auch nicht von der Hand zu weisen, dass dort auch in der Tat Gefahren lauern. Und zugleich ist es ja schon oft auch so, dass gerade das Ökosystem, das die eigene Kultur seit Jahrhunderten und noch länger umgibt, eher ein Ort ist, der heimatliche Gefühle weckt, über den man in Anführungszeichen, also die Menschen sehr viel weiß, sehr viel wissen. Das gilt für Menschen, die nah am oder im Dschungel leben, die kennen sich da aus, die sehen da durch, kennen jede Pflanze, jede medizinische Wirkung, jedes Tier, wissen, wie man jagt, wie man Güter für den täglichen Gebrauch bezieht. Und Angst ist da das Letzte, was den Menschen in den Sinn kommt. Jedenfalls so eine diffuse, unbegründete Angst. Warum und auf welche Weise ist das dort anders auf den Seychellen?
Also die Beschreibung gerade, die trifft hundertprozentig zu. Die Seychellen kennen den Dschungel wie nichts. Also da ist jede Pflanze bekannt, jeder medizinische Nutzen, jedes Hausmittel bekannt.
Ja.
Das Meer ist aber ein Sonderfall. Also das Meer, wenn man sich überlegt, die Menschen konnten früher nicht schwimmen. Also da sind die Fischer rausgefahren und wenn ein Fischer ins Meer gefallen ist, dann war das ein Todesurteil. Das klingt widersinnig, wenn man auf dem Meer lebt, vom Meer lebt, am Meer lebt, nicht schwimmen zu können. Aber das bedingt sich gegenseitig. Diese Angst vor dem Meer, dieses, man möchte ja seine Kinder auch schützen und dadurch hat man sie nicht ins Meer gehen lassen.
Dann entstehen auch die entsprechenden Geschichten, die Mythen, die Legenden, die vielleicht eher eine warnende Wirkung haben als eine einladende.
Genau, also die Dinge sind erst sicher, wenn sie an Land gekommen sind.
Ja.
Man verbringt schon viel Zeit dort, aber man ist dann froh, wenn man wieder an Land ist.
Ja, spannend. Ja, und heute zieht genau dieses Meer, ziehen genau diese Strände natürlich auch ganz viele Menschen aus aller Welt an, die diese prachtvolle Natur auf sehr positive und freudige Weise genießen. Denn die Seychellen sind umgeben von Meer, damit sage ich nichts Neues. Sie liegen mitten im Indischen Ozean zwischen Afrika und Asien. Spürt man denn diese Lage im Alltag, in den Einflüssen, in den Mentalitäten, also dieses zwischen Afrika und Asien sich befinden?
Ja, also man spürt das überall. Also man spürt erstmal, dass es also so wahnsinnig weit weg ist. Also es ist sehr, sehr isoliert von anderen Stellen. Also in früheren Zeiten hat man Radio von höchstens noch von Mauritius empfangen. Dadurch ist da ein bisschen Kultur rübergekommen, aber sonst ist das alles wahnsinnig isoliert. Also viel der Musik ist weiterhin auf Seychellen-Kreolisch, ist ein eigenes Ding. Also viel der Kultur ist quasi ein auch wie die Geografie eine Insel. Gleichzeitig aber spürt man, also die Seychellen sehen sich selbst schon eher als Afrikaner. Also damals, als Shakira dieses Lied gemacht hat, It's Time for Africa, da lief das an jeder Ecke. An jeder Ecke lief diese Afrika-Hymne, das war, glaube ich, die WM in Südafrika. Und da lief dieses Lied ständig durch und die Leute haben gesungen, It's Time for Africa. Also man sieht sich schon größtenteils als mit Afrika verbunden. Der asiatische Teil ist aber auch sehr stark, auch wenn er jetzt lokal weniger wahrgenommen wird. Sehr viel der Küche, sehr viel der Kultur kommt aus Indien. Auch viele Menschen sind indischstämmig. Also man hat da eine Mischung aus diesen zwei Kulturen und noch dazu die europäische Kultur. Eine Mischung aus diesen drei Kulturgruppen, die sich da gebildet hat, meist sehr unbewusst für die Menschen. Aber für einen Außenstehenden ist es stark wahrnehmbar, dass da so ein Mischmasch entstanden ist.
Gehen wir bestimmt gleich auch nochmal detaillierter drauf ein, aber ich würde kurz noch bei diesem Thema bleiben, die Seychellen so ein bisschen einzuordnen. Wir haben es jetzt geografisch gerade schon ein Stück weit gemacht. Dann ist ja auch festzuhalten, wenn wir von den Seychellen sprechen, in Anführungszeichen, dann sprechen wir natürlich von einem wahnsinnig vielfältigen Ort und von ganz vielen Inseln, die sich auch untereinander mitunter stark unterscheiden. Es sind 115 an der Zahl, soweit ich weiß, größere nennenswerte Inseln. Nur ein Teil davon ist bewohnt. Wie unterschiedlich sind diese Inseln in ihrer Landschaft, in ihrer Atmosphäre, in ihrer Infrastruktur?
Also es gibt offizielle Zahl 115 Inseln. Man weiß es gar nicht so genau. Es ist immer so schwer, offizielle Zahlen zu bekommen. Aber die sind auf eine riesige, riesige Fläche verteilt. Ich habe neulich mal diese Schellen über Europa gelegt. Und dieser Teil, der ging von Polen bis Frankreich, haben sich diese Inseln verteilt. Das ist eine Riesenfläche. Allerdings sind nur drei davon wirklich nennenswert bewohnt. Das sind die drei Inseln, die man so kennt. Es wird aufgeteilt grob in die Inner Islands und die Outer Islands. Die Inner Islands sind Granitinseln. Also die haben wirklich Dschungel, die haben Berge. Das sind je nach Interpretation, aber es sind größere Inseln. Also Mahé, die größte Insel, ist 30 Kilometer lang. Klingt erstmal klein, aber im Vergleich dazu hat man dann die Outer Islands. Und die Outer Islands, das sind Koralleninseln, die sind flach, die gehen höchstens 1 bis 2 Meter über den Meeresspiegel, haben eine kleinere, also keinen wirklichen Dschungel, sondern eher Gebüsch, Gestrüpp drauf und sind gänzlich unbewohnt. Früher gab es da mal Kokosplantagen und jetzt gibt's vielleicht mal ein Hotel auf der einen oder anderen Outer Island. Sonst sind sie an sich unbewohnt. Also es ist so, wie man sich die Malediven jetzt vorstellt. Also die größten sind vielleicht 3-4 Kilometer lang. Die kleinsten 100 bis 200 Meter. Also da ist man wirklich in ein paar Minuten außen rum gelaufen.
Ja.
Mehr ist es nicht.
Und diese drei Hauptinseln, du hast Mahé angesprochen. Welche sind die anderen beiden?
Es gibt Mahé, Pralin und Ladik. Mahé ist die Hauptinsel auch mit den höchsten Bergen, 800 Meter hoch, also auch nicht wirklich groß. Das kommt einem größer vor, wenn man dort ist, aber...
Kann ich mir vorstellen, weil es eben von null auf dann auch hochgeht.
Genau, also es geht wirklich 800 Meter hoch dann und dann sieht das sehr imposant aus. Pralin ist die zweitgrößte Insel, da leben auch 10.000 bis 20.000 Menschen auf der Insel. Das ist eine nahezu unberührte, also da gibt's am Strand, rund um die Insel rum, gibt's ein paar Dörfer, während die Mittelteil der Insel, die Berge dort noch vollständig unberührt sind und auch sehr, sehr ursprünglich, sehr urzeitlich. Und Ladique ist eine fast autofreie Insel, also früher war sie mal ganz autofrei. Da würde alles noch mit dem Ochsenkarren transportiert. Das weiß ich auch noch aus meiner Kindheit. Inzwischen gibt's 5, 6 Autos, aber der Rest wird wirklich nur mit dem Fahrrad bereist und ist die Heimat von dem Strand, von dem viele auf der Welt sagen, es ist der schönste Strand der Welt.
Ah, hört, hört. Nämlich?
Das ist die Anse-aux d'Agents und hier kennt man es vielleicht als den Bacardi Beach. Das war früher der Ort, an dem Bacardi seine Werbungen gedreht hat. Auch heutzutage werden da immer wieder Werbungen gedreht. Der ist ganz berühmt dafür, dass er einen schneeweißen Sandstrand hat und Granitfelsen aus diesem Sandstrand raus. Der wird immer wieder gezeigt, vor allem in Werbungen. Bounty dreht dort auch seine Werbungen. Also das ist der Strand, der benutzt wird. Auch wenn der schönste Karibikstrand gezeigt werden soll oder der schönste Südseestrand, wird oft dieser Strand genutzt.
Und ist der Ruf noch gerechtfertigt? Oder würdest du sagen, lieber 10, 20 Minuten weiter wandern, weiterfahren und dann hat man ähnliche Strände und zwar ganz für sich allein, wie es ja dann so oft der Fall ist, wenn so einzelne Locations eine solche Berühmtheit erlangen?
Ganz genau. Also es ist wirklich ein wunderschöner Strand. Unglaublich schön. Mhm. Wenn man da früh morgens hingeht oder spät abends, dann kann man den wahnsinnig genießen. Allerdings ist es inzwischen meistens so, dass über den Tag hinweg, dadurch, dass es so ein schöner Strand ist und so ein bekannter Strand, ist das so Instagrammable. Mhm. Also das heißt, da kommen wirklich dann Massen an Tagestouristen hin, die dort dann ihr Foto machen wollen an diesem Strand. Und dann sind natürlich auch geschäftige Sichewa, die dort dann Kokosnuss verkaufen und sowas. Also das ist schon ein Rummel zwischen 10 und, also um 10 kommt das Touristenboot für die Tagesausflüge und um 16 Uhr fährt's wieder.
Okay.
Und zwischen dieser Zeit ist es sehr empfehlenswert, sich aufs Fahrrad zu schwingen und einfach irgendwo an den anderen Strand zu radeln. Desto weiter, desto besser. Und dann hat man das Erlebnis, das man auf den Seychellen kriegen kann, das man sonst eigentlich selten bekommt, dass man an so einen Strand fährt und den für sich hat. Also so wirklich so einen ganzen weißen Sandstrand und den kann man dann alleine genießen. Ich kann mich noch erinnern, ich bin als Kind immer auf diese Schellen gefahren und das war für mich normal. Und dann bin ich das erste Mal mit Freunden nach Italien gefahren. Und das war für mich vollkommen absurd. Dieser Strand war voll, weil überall waren Strandliegen, überall war Zeug. Und es war eigentlich war niemand an dem Strand, weil es war noch relativ kalt, aber es hat sich voll angefühlt. Und auf den Seychellen ist nichts am Strand. Also es gibt ein paar Hotelstrände, wo es dann 5, 6 Strandliegen gibt. Aber an sich ist das nicht zulässig, ist das nicht erlaubt, damit man dieses Feeling weiter hat, dass man wirklich wie Robinson Crusoe seinen eigenen Strand hat, den für sich genießen kann. Und dieses Gefühl hat man in der Anse-aux d'Agents oder auch in dem anderen berühmten Strand der Anse-Lasio auf Pralin. Das muss man sich mal anschauen. Das sind wirklich zwei der schönsten Orte der Welt. Aber das richtige Erlebnis hat man dann, wenn man 20 Minuten weitergeht. Durch irgendeinen Pfad durch den Dschungel oder durch einen Fahrradweg entlang und sich dieses kleine bisschen Mühe mehr gibt und dann wirklich für sich ist.
Ja, und diese Erlebnisse gibt es heute dort und an diese Erlebnisse hast du eben auch viele Erinnerungen aus deiner Kindheit, also genau eben diese einsamen, diese endlosen Strände, denn in der Tat hast du als Kind viel Zeit auf den Seychellen verbracht, soweit ich weiß, so ungefähr ein Viertel des Jahres jeweils bei deinen Großeltern. Welche Erinnerungen hast du sonst noch so an diese Zeit? Wie sah euer Alltag damals aus? Wo und wie haben deine Großeltern dort gelebt? Du hast das ja vorhin schon mal erwähnt, ne? Dieser Strand, zu dem du auch heimatliche Gefühle hast, aber vielleicht magst du noch ein bisschen was über das Leben erzählen, das du damals mitbekommen hast.
Also damals war das so, das war sehr geprägt von, also diese Schellen haben wenig eigene Produktion. Mhm. Also es war sehr geprägt davon, dass man das genommen hat, was es gab. Und das, was es gibt, ist trotzdem dann im wahnsinnigen Überfluss. Also meine Großeltern hatten Papaya-Bäume im Garten. Also haben eine sehr kleine Hütte mit einem sehr großen Garten, in dem Papaya-Bäume gewachsen sind und Sternfrucht und Curryblatt und auch Zitronengras. Also all diese Dinge waren überall verfügbar. Und wenn man sie im eigenen Garten nicht hat, dann geht man zum Nachbar rüber und fragt, hast du noch Mangos, die reif sind? Oder hast du gerade eine Papaya, die gerade reif ist? Da gab es wenig Importiertes, wenig Europäisches. Mhm. Und es war einfach alles, kam von den Seychellen. Also da ist man vor zur Straße gegangen und hat vom Fischer den Fisch geholt, den er am Morgen rausgezogen hat, ist zum Feld gegangen und hat geschaut, welches Gemüse ist gerade reif geworden, hat das da dann gekauft, hat geerntet. Und das war immer ein Leben, das von außen gesehen vielleicht arm wirken könnte, aber ein völlig sorgenfreies, entspanntes, ruhiges und entschleunigtes Leben.
Und offenbar auch ein leckeres Leben, also was du gerade schon so aufgezählt hast, Zitronengras und Curry und die ganzen frischen Früchte, das klingt ja schon auch relativ reichhaltig und lecker.
Ja, also eine Papaya direkt vom Baum oder eine Banane direkt vom Baum. Man kriegt das hier im Supermarkt und ich kaufe es hier auch im Supermarkt, weil ich es immer noch wahnsinnig lecker finde. Aber wenn das so direkt vom Baum kommt und dann auch eine eigene Art ist, also es gibt nicht eine Banane, es gibt 20 Bananensorten. Und wenn die dann direkt vom Baum kommen und man die schält, dann kommt da direkt ein Geruch von dieser Banane weg. Und die schmeckt einfach ganz anders noch. Also das ist wirklich ein Hochgenuss, ein Gourmetgenuss, der da wirklich neben der Straße wächst, überall, den man sich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht probiert hat.
Ja, glaube ich. Ja, und so wie du es gerade auch beschrieben hast, also dieses Leben mit und vom eigenen Garten und dann auch das Tauschen mit den Nachbarn, diese Sorgenfreiheit, erinnert mich auch an unser Vorgespräch, da hast du erwähnt, das Leben dort funktioniere in Anführungszeichen Inselzeit. Nun ist es ja oft so, dass wir Besuchende so diesen Insel-Vibe, das in Anführungszeichen einfache, sorgenfreie Leben ja auch mal hier und da romantisieren, verklären, verkitschen. Deswegen, du würdest also in der Tat sagen, es ist keine Romantisierung, sondern es ist beziehungsweise es war tatsächlich so.
Nee, also es ist auch so. Also wenn man jetzt einen Seychewa anspricht, dann wird der sagen, nein, also wir haben hier ein sehr hartes Leben, weil er sieht ja wirklich die sorgenfreien Touristen, die gerade im Urlaub da sind. Er sieht die Menschen, die natürlich etwas mehr Geld haben als jetzt der Durchschnittsdeutsche. Aber er nimmt es eher so wahr, als seien sie sehr arm. Wenn man jetzt aber mit einem europäischen Blick dahin geht, dann sieht man wirklich auf den Seychellen ausnahmsweise mal eine Situation, in der die Menschen wirklich ein relativ sorgenfreies Leben leben können. Es gibt ein sehr starkes Sozialsystem. Es gibt sehr gute Krankenhäuser. Also für alle Sorgen ist gesorgt. Und gleichzeitig, es ist immer warm, also die rekordtiefste Temperatur lag inzwischen bei 17 Grad und die rekordhöchste bei 38 Grad. Also es gibt keine Heizkosten. Das Durchschnittseinkommen ist jetzt ein bisschen niedriger bei uns als bei uns, aber für einen afrikanischen Staat unglaublich, wie gut es den Menschen dort geht. Also es ist ein Land, in dem es den Menschen sehr gut geht und das spürt man auch. Man merkt auch, dass es sehr viel Ruhe gibt für die Leute dort, dass man sieht die Menschen ja am Wochenende, man sieht sie auf der Straße und man merkt einfach, dass das keine dritte Welt ist, sondern dass das wirklich paradiesische Umstände sind, in denen die Menschen dort leben.
Und gab es im Rahmen dieser paradiesischen Umstände, während du über deine Kindheit und Jugend hinweg zwischen Europa und den Seychellen gependelt hast, gab es da trotzdem hier und da auch mal Momente, wo du, naja, besondere kulturelle Eigenheiten, Unterschiede besonders stark gespürt hast, die dich vielleicht auch mal hier und da herausgefordert haben?
Also als Kind und als Jugendlicher muss ich sagen, da nimmt man das nicht wahr. Also da war das für mich normal. So wie andere Kinder zu ihren Großeltern gefahren sind, bin ich zu meinen Großeltern gefahren. Und die haben halt eine andere Sprache gesprochen und waren anders. Später dann, in Retrospektive, fällt mir da viel auf. Also, dass das schon eine andere Welt ist. Die Seychellen sind ja katholisch. Zum Großteil ist es katholisch, es gibt auch Muslime und Hindus. Aber was ganz spannend und was ganz anders ist, ist, dass da noch die Magie geblieben ist. Mhm. Also, wenn man jetzt einen Seychellois anspricht drauf, dann wird er sagen, nein, nein, ich glaube nicht an Magie.
Ja.
Das tun andere Leute, aber ich nicht, weil das irgendwie verpönt ist. Das ist so ein Geheimnis, da muss man tiefer bohren. Aber also es gibt da richtig noch eine afrikanisch geprägten Glauben an die Magie. Es gibt die Bonhomme Tsibwa, die Männer des Waldes, und die Bonfam Tsibwa, die Frauen des Waldes, wo man hingeht und dann bringt man denen was mit, entweder eine Gabe oder auch einfach Geld. Und dann können die Zaubersprüche wirken. Und das ist also sehr ähnlich zu dem, was wir hier Voodoo nennen. Werden da Zaubersprüche, im Positiven wie im Negativen, werden da Zaubersprüche gesprochen. Und man merkt dann im Tieferen, wenn man mit den Leuten tiefer spricht, dann merkt man immer, also dass die anfängliche Aussage, ich glaube da nicht dran, dass die weicht dann einen, aber ich würde damit niemals Spaß treiben.
Aha,
ja. Das ist gefährlich, weil wer weiß, ob das nicht doch wirklich funktioniert. Da merkt man, dass neben dem europäischen, katholischen noch so eine Parallelreligion, Parallelkultur existiert weiterhin.
Mhm.
Auch bei den jungen Leuten, die so total abgebrüht erscheinen, ist da immer noch so ein bisschen so ein, aber was, wenn nicht? Und vielleicht gehe ich doch mal dahin.
Ja, spannend. Ich meine, auch selbst bei uns in Europa ist ja hier und da der Aberglaube geblieben.
Ja, genau.
Mal weniger stark ausgeprägt, mal ein bisschen mehr, aber kann man sich natürlich vorstellen, dass es dort nochmal viel, viel intensiver ist, weil er eben auch historisch eine viel größere Rolle gespielt hat.
Mhm.
Ja, aber wahnsinnig spannend, was du erzählst. Also es macht den Eindruck, als wäre es wirklich ein ganz, ganz facettenreiches Inselreich, geologisch, geografisch. Mhm. Wir haben es ja gesagt, Asien, Afrika, Europa, dann ja auch die Geschichte, da haben wir jetzt ja gar nicht leider die Zeit, so ausführlich drauf einzugehen, aber es war ja auch mal französische Kolonie, dann britische Kolonie seit 1976. Unabhängig, auch noch gar nicht so lange her. Dementsprechend vermute ich mal, dass es ja in der Mentalität, das hast du ja schon angedeutet, aber wahrscheinlich auch in der Architektur, in der Küche, also überall diese ganzen Einflüsse dann auch zu finden gilt.
Ich würde ganz kurz an einem Beispiel drauf eingehen, auf
Gerne.
Die Geschichte. Und ja. zwar, diese Schellen haben ja ihre eigene Sprache. Das Seychellois oder Seychellen-Kreol.
Dass du ja, glaube ich, sogar auch mühevoll gelernt hast.
Richtig. Also mein älterer Bruder ist noch mit Kreolisch aufgewachsen.
Ja.
Ich bin mit Deutsch aufgewachsen. Natürlich einige Fetzen, die ich mit meinen Großeltern gesprochen habe. Aber ich habe es dann noch gelernt. Es ist inzwischen möglich. Okay. Ist auch sehr empfehlenswert. Also die Seychellois lieben es, wenn Touristen ein wenig Kreolisch sprechen.
Ja.
Und das Kreolisch setzt sich zusammen, wie die Geschichte auch zeigt, also wie man das in der Geschichte eben sieht, also aus französischen Wörtern, also die Franzosen als Kolonialmacht, die haben dann dort den Sklaven beigebracht, mit ihnen zu kommunizieren.
Mhm.
Und dafür war Grammatik nicht wichtig. Also das heißt, denen wurde nur das Vokabular beigebracht und so konnte man kommunizieren. Und sie haben sich dadurch dann die afrikanische Grammatik erhalten, die zufälligerweise dem Deutschen nicht so unähnlich ist. Also die Struktur der Sprache ist dem Deutschen sehr ähnlich. Man kann sich das sehr schnell erschließen. Und dadurch, dass es so eine relativ junge Sprache ist, auch wenig komplex. Also es wird nicht konjugiert. Es gibt keine Vergangenheitsformen, keine Zukunftsformen, sondern das Ganze wird durch ein kleines Wort vor dem Verb Also Mon Ané Anna Allee, ich bin gegangen, Mon Pé Allee, ich gehe, Mon Pou Allee, ich werde gehen. Also das Verb wird gar nicht verändert. Also man tut sich da relativ leicht damit, ein bisschen Vokabular zu lernen. Dadurch, dass es so obskur ist, ist es nicht so leicht, an Lehrbücher ranzukommen. Inzwischen wird aber Seychellen-Kreol auch an den Schulen gelehrt und es gibt Lehrbücher. Es wird auch, die Zeitungen werden auch auf Kreolisch geschrieben. Also inzwischen ist es möglich, da ranzukommen an solche Informationen.
Ja.
Und dann wurden diese Seychellen zu einer englischen Kolonie. Das heißt, die Wörter, die in der Zeit, als die Engländer da waren, entstanden sind, wie das Auto. Das Auto ist nicht Le Voiture, sondern das Auto ist Lotto, von Automobil, aus dem Englischen übernommen. Der Computer ist Computer. Desto neuer die Wörter sind, kommen sie eher aus dem Englischen. Und dann das für mich amüsanteste ist, dann kam die Zeit, als die ersten Touristen kamen. Und viele der ersten Touristen kamen aus Deutschland. Das heißt, es gibt so ein paar Wörter, die dann doch aus dem Deutschen gekommen sind. Und das ist zum Beispiel der Wecker. Der Wecker, der Wecker.
Ja.
Also es gibt auch ein französischstämmiges Wort, Réveil, aber in manchen Teilen wird wirklich der Wecker benutzt. Das Pflaster ist auch ein Wort, das aus dem Deutschen gekommen ist. Das muss eben auch mit deutschen Touristen das erste Mal gekommen sein.
Wahrscheinlich wurde vorher nicht so oft der Wecker gestellt, wenn man jetzt so deinen Schilderungen nochmal nachgeht, nach dem Motto ein bisschen entspannter und man steht mit der Sonne auf oder so. Ich verwende jetzt vielleicht wieder Klischees, aber wenn dann die Deutschen kommen und sagen, ja, nee, wir haben doch gesagt, 7.30 Uhr treffen und dann geht's los zur Wanderung, hier der Wecker schrillt, dann ja, dann gibt's den Wecker.
Das ist keine Übertreibung. Also es ist auch immer noch üblich, mit der Sonne aufzustehen und die Uhr zu verwenden ist unüblich. Man wird auch merken, dass sich die Leute manchmal einfach verspäten oder der Bus nicht dann kommt, wenn der Busplan sagt, dass der Bus kommt. Die Seychelles, wenn man fragt, wann kommt der Bus? Naja, der Bus kommt halt, wenn er kommt. Das siehst du ja dann.
Ja.
Genau, also die Uhrzeit ist etwas, was auf der Insel weniger wahrgenommen wird, als es bei uns wahrgenommen wird. Es gibt einen Werbespruch von Guinness. Guinness sagt, wirbt überall auf der Welt mit 17.05 Uhr Zeit für ein Guinness. Auf den Seychellen ist es 16.55 Uhr Zeit für ein Guinness. Weil man geht ja schon 5 Minuten, bevor die Arbeit eigentlich aus ist, nach Hause. und trinkt sein erstes Bier.
Ja.
Das ist eine Besonderheit, die man da
sehr sympathisch
auf den Plakaten sieht.
Ach schön. Ja, so viel zur Sprache, so viel auch zu einem kleinen Rückblick, wie du dort eben zeitweise auch aufgewachsen bist in deiner Kindheit und Jugend. Wie ist es denn heute, wenn du auf den Seychellen landest? Was ist das Erste, was du machst, wo du dich hinbegibst, was du sehen oder erleben oder spüren möchtest?
Also man kommt da am Flughafen an, das ist ein ganz, ganz kleiner Flughafen. Das kann man sich hier kaum vorstellen, dass das ein internationaler Flughafen ist. Der hat 2 Gates, von denen immer nur 1 im Einsatz ist. Und man holt da in einem ganz kleinen Raum, da haben sie extra noch so ein kleines Rollband aufgebaut, damit es so wirkt wie ein großer Flughafen, wo man seinen Koffer abholt. Und da tritt man aus der Tür raus und sieht direkt einfach den Dschungel. Also man kann da 20 Meter raustreten und man steht vor einem riesigen Berg, dem Mont Saint-Sylvain, und sieht da wirklich den Nebel über dem Dschungel aufsteigen. Und da fliegen dann die Flughunde, die hatten wir noch gar nicht. Das sind wunderschöne große Fledermäuse, vollkommen ungefährlich. Die essen nur Früchte. Manche Touristen haben anfangs etwas Angst vor denen. Das sind einfach schöne Tiere, die da über den Dschungel fliegen, und da weiß man einfach, okay, jetzt ist die Anreise vorbei und ich bin wirklich auf den Seychellen angekommen. Das Erste, was ich mache, ist da rauszugehen und tief einatmen. Diese Dschungelluft einatmen, das Grün riechen, dann ist man da.
Ja, wichtig, dass du es auch nochmal so betonst, glaube ich, denn wir haben jetzt schon viel von den Traumstränden gesprochen und an die denken sicherlich ganz viele auch, aber was die Naturschätze dieses Inselreiches anbetrifft, ist es damit natürlich lange nicht getan, sondern es gibt eine fantastische Tierwelt, es gibt den Dschungel. Magst du darüber ein paar Worte verlieren? Also die Naturschönheiten der Seychellen.
Also es gibt auf den Inner Islands gibt's ja große Berge und in den Bergen gibt's vereinzelt mal Dörfer, aber der Rest ist weiterhin unberührter Dschungel, in den man auch Man kann auch wandern auf den Seychellen, auch wenn sie so klein sind. Also man sollte sich jetzt da keinen Jakobsweg vorstellen, sondern das ist ein Tagesausflug.
Ja.
Man wandert da an den Berg hoch und schaut über die Insel, aber da ist man dann wirklich im Dschungel, also auch entsprechende Vorkehrungen. Man kann auch auf einer 30 Kilometer langen Insel verloren gehen.
Mhm.
Das heißt, im Normalfall empfehle ich wirklich, sich einen Wanderführer zu holen, der einen da rumführt, der einem dann auch Dinge zeigen kann, wie die lokalen Pflanzen oder auch wie sie von den Sichua medizinisch genutzt werden, kann einem da viel erzählen. Also das lohnt sich, das mal zu machen, mit einem Wanderführer da durchzugehen. Und das ist auch mal eine Beschäftigung für einen wolkenverhangeneren Tag. Und da kann man dann an Wasserfälle gehen, die da wirklich hunderte Meter lang die Berge runterfließen. Man kann da die Tierwelt erleben. Es ist ja eine, dadurch, dass diese Seychellen sehr lange isoliert waren, also wirklich seit Hunderttausenden von Jahren, eine ganz endemische, einzigartige Tierwelt und auch Vogelwelt.
Hm.
Da gibt's die verrücktesten Frösche und Geckos und alles Mögliche. Es gibt die berühmte Aldabra-Riesenschildkröte, also wie auf den Galapagos.
Mhm.
Auf Mahé begegnet man ihr jetzt nicht, da gibt's sie nicht mehr. Aber zum Beispiel auf Ladique, wenn man wandern geht, dann legen die sich ganz gerne mal auf die Straße. Deshalb eignet sich Ladique auch nicht wirklich für Autos. Die lieben das, sich auf die warme Straße zu legen.
Ja.
Und man kann, das sind ganz, ganz sanfte Tiere, die lieben es auch, wenn man sie ein bisschen streichelt, ein bisschen am Hals kratzt, dann strecken sie sich und zeigen an, mehr bitte. Kennen keine Raubtiere, die sind total sanftmütig, total vertrauensvoll. Das ist ein wunderschönes Erlebnis, diese Riesenschildkröten zu treffen.
Ja, das klingt toll. Mhm. Und du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du dich im Zuge der Aktualisierung eures Reiseführers gerade auch mit dem Thema Natur und Naturschutz dieser Tage beschäftigst. Wie steht's denn um den Naturschutz? Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass die Seychellen ja eines der am stärksten geschützten Ökosysteme weltweit sind. Erzähl mal ein bisschen, du bist ja mitten im Thema gerade.
Ja.
Stimmt das? Und wenn ja, wie und was bedeutet das konkret für das Leben vor Ort?
Also die Seychellen haben schon sehr früh angefangen mit dem Naturschutz. Tatsächlich war mein Vater damals sehr, sehr damit involviert. Der hat da viel Lobbyarbeit geleistet über Jahrzehnte.
Mhm.
Und das hat sich dann auch gezeigt. Also die Seychellen, denen ist sehr bewusst geworden, dass ihre Natur ihr Kapital sind, warum die ganze Welt kommt, um sie zu besuchen. Also jetzt im Zuge des Reiseführers, ich war wahnsinnig positiv überrascht, wie viel sich da in den letzten paar Jährchen Positives noch getan hat. Also diese Seychellen waren vor 3 Jahren, als ich das letzte Mal geschrieben habe, schon das Land, das am meisten ihrer Fläche zu Nationalparks gemacht hat.
Mhm.
Also 50% der Landfläche sind Naturschutzgebiete. In denen auch wirklich, also das heißt nicht, das sind Naturschutzgebiete, in denen bewirtschaftet wird, sondern das sind wirklich Gebiete, in denen nichts getan werden muss. Jeder Baum, der gefällt werden muss, selbst außerhalb der Naturschutzgebiete, braucht eine Genehmigung.
Mhm.
Also diese Seychellen sind da sehr stark dran. Und was jetzt neu ist, ist dann auch noch 30% der Seefläche sind auch noch Meeresschutzgebiete geworden. Das ist, wenn man das in Perspektive nimmt, ist es eine Fläche fast so groß wie Deutschland, Frankreich und Spanien zusammengenommen, die jetzt als Naturschutzgebiet ausgeschrieben sind. Das heißt, da darf keine Fangflotte der Welt darf da fischen. Nur Sichewa dürfen dort weiterhin fischen. Schleppnetze sind schon seit langem verboten.
Hm.
Also es darf auch nur mit der Angel gefischt werden. Und mit dem Oberflächennetz, das wird manchmal für den Thunfischfang verwendet, aber keine Schleppnetze, keine Bodennetze. Also alles wird dort wirklich effektiv geschützt. Der Einwegplastik wurde verboten. Also im Radio hörst du Musik, Lieder, Poplieder darüber, wie schön die Inseln sind und dass man sie schützen muss.
Ja.
Also das ist ganz tief inzwischen in die Bevölkerung eingegangen. Auch jeder Sichewa wird sagen, nein, nein, wir müssen aufpassen. Ich schmeiß meinen Müll nicht irgendwo weg, sondern ich trenne meinen Müll.
Mhm.
Und das ist ein richtiger Stolz geworden. Also es gibt zwei Parteien und beide streiten sich darum, wer besser im Umweltschutz ist.
Okay, super. Guter, also ein konstruktiver Wettbewerb in dem Fall.
Richtig, richtig, ja.
Und der Tourismus, welche Rolle spielt der in dem Zuge? Also du hast gerade schon erwähnt, den Leuten ist natürlich klar, die Menschen kommen und besuchen diese Inseln, weil die Natur so schön ist. Nun kann der Tourismus in ungünstigen Umständen ja auch eine schädliche Wirkung haben. Für die Natur, für die Kultur, für alle möglichen Sachen. Wie wird da versucht, einen nachhaltigen Tourismus zu befördern und sicherzustellen, dass der Tourismus vor allem eben auch eine positive Wirkung auf das Land und seine Menschen und seine Natur hat?
Es gab zweimal den Gedanken, dann doch einen Massentourismus auf den Seychellen zu etablieren. Der hat grausige Mahnmale hinterlassen, riesige Beton-Hotelanlagen, die jetzt quasi verfallen sind. Stattdessen haben diese Seychellen früh angefangen mit was man heutzutage einen Ökotourismus nennen würde. Mhm. Damals ist es einfach natürlich entstanden, dass sich viel mehr durchgesetzt hat. Also die zwei Arten von Tourismus, die es gibt, sind einerseits die Homestays oder Self-Catering. Also das sind wirklich Familien, die Häuser zur Verfügung stellen, wo man dann wohnt und man geht selber einkaufen und macht sich sein Frühstück, sein Essen selber oder holt es an irgendwelchen Straßenständen. Oder es gibt den ganz luxuriösen Tourismus, der auch auf sehr viel Wert auf ökologischen Tourismus legt. Also viele Hotels, also die absoluten Positivbeispiele, die haben sich wirklich eine Insel gesucht. Das wären jetzt zum Beispiel North Island oder Fregatt. Eine Insel gekauft oder gepachtet und dann renaturiert und dann das Hotel aufgemacht. Also die haben wirklich dafür gesorgt, dass keine invasiven Arten mehr auf diesen Inseln vorkommen und führen diese Hotels wirklich in einer ständigen Erneuerung, was können wir eigentlich noch besser machen, um die Insel so zu behalten, nachhaltig zu führen, damit sie uns in 20 Jahren auch immer noch als unsere Insel erhalten bleibt.
Spannend. Ja, da hast du gerade schon auch ein paar nette Impulse nebenbei so erwähnt. Stichwort auch Homestays, wirklich bei den Menschen zu wohnen und auch mit ihnen zu essen und dergleichen. Deswegen würde ich mal in unsere kleine Service-Rubrik rüberwechseln und dir noch ein paar Fragen dazu stellen, wie unsere Hörenden ihren eigenen Seychellen-Trip eventuell ganz besonders reichhaltig und gewinnbringend gestalten könnten. Bleiben wir mal bei dem Thema, welche Erfahrungen oder Begegnungen können Reisende denn machen, die ihnen noch lange in Erinnerung bleiben? Also Homestays wäre vielleicht schon mal ein so ein Stichwort. Hättest du darüber hinaus ein paar Tipps für Dinge, die Mann, Frau unbedingt gern mal ausprobieren sollte, die sich lohnen, die was ganz Besonderes sind auf den Seychellen?
Ja klar, also es gibt eine Insel vor Mahé, die heißt Moyenne. Die hat ein Brite vor 50, 60 oder vielleicht inzwischen 70 Jahren gekauft für damals einen Spottpreis. Man weiß es nicht mehr genau, 8.000 Pfund oder 17.000 Pfund irgendwo dazwischen. Also einen Spottpreis hatte sie sich gekauft und der war der Vorreiter. Der hat diese Insel renaturiert, hat dort die Riesenschildkröten gezüchtet, gezielt. Also die laufen da auch immer noch rum. Ich würde sagen, der Rundweg um die Insel ist ungefähr 1 Kilometer, den man da entlang gehen kann. Und das ist ein Ort, der wirklich ist wie Seychellen, bevor die Menschen da waren, außer ein Fußweg. Da leben noch riesige Schwärme von den Flughunden. Man kann einfach den Weg entlang gehen und begegnet einer Riesenschildkröte und kann die streicheln und füttern. Einfach ein paar Äste vom Baum abreißen und sie füttern. Gibt da kleine versteckte Strände. Das ist wie diese Schellen auf kleinstem Raum. Also das ist eine Insel, die ich wirklich empfehlen kann. Es gibt da auch spannenderweise ein paar Piratengräber.
Aha.
Also es gab ein paar Piraten, die dort ihr Lager aufgeschlagen hatten. Und es gibt auch Geschichten, dass es da noch einen Schatz gab. Es gibt da mehrere Ausgrabungsstellen, wo der berühmte Schatz vom Piraten Labus vergraben sein soll, auf dem übrigens der Anime One Piece basiert. Dann gibt's auf Mahé den ehemaligen Garten, in dem die Gewürze für den französischen König angebaut wurden. Das ist der Sardin du Bras. Der ist oben in den Bergen und da zahlt man, glaube ich, einen kleinen Eintritt und dann kann man den besuchen. Und da sind dann immer noch die gleichen Bäume wie damals, aber da wächst Zimt, da wächst Gewürznelke. Alles, was man für einen Curry braucht, ist da oft auf so einem kleinen Rundweg. Und wenn man dann fertig ist, gibt's oben ein kleines Restaurant, wo traditionell seychellisch gekocht wird. Also Curry aus den Gewürzen in dem Garten mit Blick über die Insel. Also wenn ich dort bin, dann gehe ich da jedes Mal mindestens, also an beide Orte, jedes Mal mindestens einmal hin.
Auch nach all den Jahren noch?
Und auch nach all den Jahren. Wirklich jedes Mal fahre ich einmal nach Moyenne, streichel die gleichen Schildkröten, sag wieder Hallo und fahre einmal zum Sardin du Roi, pflück mir da auch ein paar Gewürze, die ich dann mit nach Hause nehme.
Ja. Und das auch
sollte
okay.
man fragen.
Okay, wollte ich gerade fragen, ja. Sollte man vorher mal
sollte
fragen.
Sollte man fragen, ob man darf, aber es ist immer gesagt worden, ja, ja, das ist kein Problem.
Wie ist es grundsätzlich? Also wir hatten jetzt Homestays angesprochen. Du hast auch erwähnt, dass es natürlich auch Inseln gibt mit Luxushotels, die dann renaturiert haben und dann dort halbwegs ökologisch verträglich, oftmals jedenfalls, ihre Hotels eröffnet haben. Diese Schellen gelten ja insgesamt schon eher als Luxusreiseziel, würde ich sagen. Wie würdest du das einordnen? Ist das so? Kann man durchaus auch einen etwas preiswerteren Urlaub machen auf den Seychellen? Oder sollte man schon halbwegs gut betucht sein, um das wirklich genießen zu können, was dort geboten wird?
Also diese Schellen sind nicht billig. Also selbst der Homestay wird etwas teurer sein. Also in der einfachsten wird man schon so mit 60 Euro die Nacht rechnen müssen, im einfachsten Ding.
Ja.
Man kann aber diese Schellen auch erleben und sonst wenig Geld ausgeben, weil, wie ich am Anfang gesagt hatte, alles, was auf den Inseln angebaut wird und wild wächst, ist wahnsinnig billig zu kriegen. Also Bananen, Gemüse ist alles sehr leicht zu kriegen und die Restaurants sind sehr teuer. Also Seychellois gehen nicht ins Restaurant. Ich habe auch das schon ein paar Mal gemacht, dass ich dann befreundete Familien zum ersten Mal in ein Restaurant ausgeführt habe. Das war für die eine ganz große Feier, weil ein Restaurant ist einfach zu teuer. Das ist nur für Touristen. Aber was üblich ist, sind die Takeaways. Und Takeaways sind so kleine Hütchen oder Foodtrucks, wo seychellische Familien einfach kochen. Und ich empfehle auch in meinem Reiseführer, selbst wenn man im teuersten Luxushotel ist, mindestens einmal, zweimal aus diesem Hotel rauszugehen und was bei diesen Takeaways zu essen. Weil das ist richtig authentische seychellische Küche. Viele davon sind auch indisch. Man kann in kleine Krämerläden gehen, die meistens von Indern geführt werden. Die sind auch Seychellois, die sprechen, oft sprechen sie auch Kreolisch, es gibt Ausnahmen, aber die sind wirklich dann auch Seychellois, auch wenn sie indische Religion, indische Kleidung haben. Und da gibt's immer so ein kleines Kästchen neben der Kasse, wo es so kleine Samosas, Chili-Bällchen und Süßigkeiten gibt. Darf man nicht verpassen, die mal zu probieren. Aber man muss sich da auch keine Sorgen machen. Es gibt da regelmäßig, also die hygienischen Standards sind sehr hoch und werden sehr regelmäßig geprüft. Also man kann da überall ganz sorgenfrei essen. Es gibt ja auch keine Infektionskrankheiten auf den Seychellen, wenn ich das so kurz einwerfen darf.
Ja.
Also es gibt manchmal so virale Erkältungen und sowas, aber es gibt keine Malaria. Es gibt kein Chikungunya, es gibt, also all diese Tropenkrankheiten sind dort einfach nicht vorhanden.
Das klingt ja wirklich paradiesisch, meine Güte.
Ja. Keine giftigen Tiere, keine gefährlichen Tiere. Also es ist wirklich ein Klischee, könnte man sagen.
Ein wahr gewordenes Klischee im besten Sinne.
Ja, genau.
Und zwar eben für Strandfans, das nehme ich mir mit, für Tierfans, du hast die Schildkröten, die Flughunde und dergleichen mehr angesprochen. Natürlich auch Fans der Unterwasserwelten, das wollen wir, glaube ich, auch nicht unerwähnt lassen. Also auch da ist ja richtig viel los. Mantas, Delfine, Wale, man kann wunderbar tauchen, soweit ich das mitbekommen habe. Vor allem, glaube ich, eher im Süden, richtig?
Ja, genau. Also es gibt ganz im Süden gibt's eine Insel, die ist ganz drauf spezialisiert. Ursprünglich Fliegenfischerei, aber inzwischen gehen sie auch ein bisschen raus. Da kann man unglaublich gut tauchen. Das ist im Alphonse-Archipel. Das ist besonders für Taucher, allgemein an den Outer Islands für Taucher, weil dort ist völlig unberührt von den Menschen. Das heißt, da gibt's eine Natur, da gibt's Mantas, Schildkröten. Ich habe bei einem Schnorchelausflug bei 35 Meeresschildkröten aufgehört zu zählen, weil es einfach so viele waren. Mhm. Das ist unglaublich. Da ist wirklich vom Menschen unberührt wahnsinnig gesund, was ja nicht mehr, also es gibt ein bisschen Coral Bleaching durch den Klimawandel, aber es ist so viel besser als sonst irgendwo in der Welt. Also da ist Leben an jeder Stelle. Da springt man ins Wasser und sieht zu 100%, man soll ja normalerweise dann nicht garantieren, aber man sieht zu 100% irgendein interessantes Tier.
Ja.
Weil das so viel Leben ist. Es wäre unmöglich, da nichts zu treffen.
Fantastisch. Schön, dann haben wir hier einige gute Tipps dargeboten, beziehungsweise du. Gibt es noch was, das fehlt aus deiner Sicht, von dem du sagen würdest, ja halt, stopp, also das würde ich auf jeden Fall gerne noch mit auf den Weg geben?
Also als Tourist, was die wenigsten machen, ist lernt ein bisschen kreolisch. Mhm. Und wenn es nur Hallo, Danke, schmeckt gut ist.
Ich würde auf jeden Fall mit Wecker und Pflaster anfangen.
Ja, genau.
Hilft dir in allen Lebenslagen. Ja, okay.
Aber gerade wenn man Französisch kann, ist die Hemmschwelle, ist ganz klein, ein paar Worte zu lernen und die Sichua freuen sich wahnsinnig.
Ja.
Und sind dann richtig, da ändert sich's von man ist zahlender Gast oder Kunde hin zu man ist wirklich Gast der Familie. Also da ist es ganz schnell, ist da so ein Zugehörigkeitsgefühl dazu. Weil wer Kreolisch spricht, ist C-Silver. Nicht wessen Eltern es sind, sondern wer Kreolisch spricht, gehört dazu.
Guter Tipp. Und man merkt, du gehörst schon seit vielen Jahren dazu und gehörst doch nach wie vor super gern dazu. Also bist immer noch total begeistert. Das ist echt schön zu hören.
Ja.
Beschäftigst dich ja nun schon sehr, sehr lange mit diesem Land. Warst als Kind viel da, haben wir mehrfach erwähnt, viel Zeit dort verbracht. Schreibst jetzt für ein Reisepublikum, also nimmst auch diese Perspektive ein und hast ja das vielleicht auch noch abschließend nebenbei erwähnt, auch Ethnologie studiert. Was würdest du sagen, wie hat diese Auseinandersetzung, Ethnologie ist natürlich viel weitergehend, aber ich kann mir vorstellen, dass auch das in bestimmter Weise zumindest deinen Blick vielleicht nochmal zusätzlich geschärft hat, neue Facetten dir bewusst gemacht hat. Wie hat die Auseinandersetzung mit diesem Land auf diese unterschiedlichen Weisen, schreibend, studierend, immer wieder hinreisend, über die Jahre und Jahrzehnte deinen Blick auf die Seychellen verändert?
Ja, also ursprünglich war es ja schon für mich also eine alltägliche Kultur, sowas Klares. Und gerade also Ethnologie, man beschäftigt sich ja mit fremden Kulturen, aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich jedenfalls da mitgenommen habe, sondern das Interessantere ist ja, dass man merkt, wie facettenreich die eigene Kultur ist, weil man Dinge bemerkt, die einem alltäglich vorkommen.
Ja.
Und so viele Dinge, die mir normal vorkamen, sind mir dadurch klar geworden. Und es ist auch ganz witzig, wenn man mit Sichua spricht und dann sagt, ja, hier ist das ja so und so. Und die sagen, stimmt. Also die Feste an den Stränden, dass das was Außergewöhnliches ist, ist vielen Sichua natürlich nicht bewusst, dass das was Besonderes ist, dass sie am Wochenende einfach an den Strand fahren und dort dann grillen. Viele von den Dingen wirklich, die ihnen alltäglich vorkommen, die wir als Touristen dann natürlich als was wahnsinnig Besonderes wahrnehmen. Das sind so Dinge, die dadurch, dass man sich so tief mit diesem Thema beschäftigt, man wahnsinnig wertzuschätzen lernt. Und desto mehr ich mich damit beschäftige, desto spannender wird's eigentlich für mich, diese Schellen anzuschauen.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil, ja, genau wie du sagst, ganz, ganz viel, das vorher selbstverständlich war, gar nicht hinterfragt wurde, jetzt nochmal aus einer neuen, wertschätzenden Perspektive betrachtet wird, bis hin auch zu Themen wie der Magie, die hier und da noch eine Rolle spielt, hast du ja auch vorhin schon wunderbar beschrieben, bis hin auch zu anderen Themen wie der Sprache oder auch Themen, denen wir jetzt nicht gerecht werden konnten in dieser Folge aus Zeitgründen, wie Tanz, Musik, also es gibt ja noch ganz viel mehr, was nicht nur die Natur dort ausmacht, sondern eben auch die Kultur. Deswegen, es lohnt sich, glaube ich, dort mal vorbeizuschauen und sich all das selbst anzusehen und selbst zu erfahren, zu genießen, zu erschmecken. Ich habe jedenfalls Lust bekommen, deswegen möchte ich dir ganz herzlich danken für dieses Gespräch. Ganz, ganz lieben Dank, Philipp.
Ich danke auch. Also das Thema ist für mich so spannend, dass ich einfach gesprochen habe und dann sind wir zu den anderen Themen nicht mehr gekommen.
Ist ja aber auch wunderschön.
Ich hoffe, es war trotzdem spannend.
Total, denn Es gibt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wir wollen Einblick erhalten, ein paar persönliche Geschichten, die hast du uns auch geboten, deswegen wunderbar. Und es soll ja auch noch viel Raum bleiben nach diesen Folgen, um selbst eben aufzubrechen und das zu entdecken.
Es gibt da noch so viel zu erleben. Reisen Sie hin.
Schön. Du, ganz lieben Dank dir. Gehab dich wohl, mach's gut.
Ich danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war mein Gespräch mit Philipp Derr über das Lebensgefühl auf den Seychellen, über Sprache und Identität, über Strände und Dschungel, über die Kulinarik und vieles mehr. Kurzum, über ein Inselreich, das viele als Reiseziel entdecken, das für ihn aber auch Heimat ist. Und wenn euch diese Folge Lust gemacht hat, die Seychellen selbst zu erleben, dann fliegt euch Edelweiss von September bis Mai jeweils einmal die Woche direkt nach Mahé, also auf die Hauptinsel des Archipels. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf der Edelweiss-Website. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei den Edelweiss Travel Tales.